Warum sprechen Christen immer von Jesus? Warum nicht einfach von Gott? Oder von einem höheren Wesen oder einer höheren Macht? Warum immer Jesus? Das hat vielleicht schon manche gedacht. Immer Jesus. Diese Christen da. Wir wollen in unserem Kolosserbrief weiterfahren und sehen, dass Paulus jetzt, nachdem er erklärt hat, was das heißt, was Jesus getan hat, mit der Erlösung, hat uns versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes, erklärt er nun, wer Jesus tatsächlich ist. Das ist eigentlich sehr interessant. Im Kolosserbrief, wer die Bibel dabei hat, kann gerne nachschlagen und mitlesen. Er sagt da über Jesus: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis 17. Jesus ist das Ebenbild oder das Bild Gottes. Die Unsichtbarkeit Gottes ist in unserer Menschheit eine religiöse Not. Weil man Gott nicht sehen kann, entstehen die verschiedensten Bilder und Ansichten über Gott. Jeder kann sich denken und ein Bild machen, das er will. Das wusste Gott. Und so sagte er seinem Volk, dass sie kein Bild von ihm machen sollen. Weder noch ein Vergleich, weder etwas, das auf der Erde zu finden ist, noch etwas, was im Meer zu finden ist, noch irgendetwas, was gegenständlich ist. Sie sollen sich ja nichts Gegenständliches vorstellen von ihm. Warum? Wenn wir Gott darstellen möchten, können wir ihn nur immer so darstellen mit Vergleichen, die uns bekannt sind. Gott lebt in einer anderen Dimension. Wir können ihn nicht vergleichen mit uns, nur annäherungsweise. Und so wollte Gott nicht, dass wir Bilder machen. Und weil man Gott nicht sieht, kann man an ihm zweifeln, man kann ihn sogar leugnen. Auch die Jünger hätten Gott gern gesehen. Philippus sagt zu Jesus: Jesus, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Und überlegen Sie mal, wenn Sie irgendetwas in dieser Welt wählen könnten, nach Amerika ins Disneyland zu fliegen oder nach Dänemark oder Nordpol oder weiß ich, das größte Ereignis dieser Welt, Sie könnten das wählen oder Gott sehen. Meine Entscheidung wäre klar. Egal, ob ich schon mal in der Welt da und dort gewesen wäre, egal wie interessant es wäre, ich würde mich garantiert für Gott entscheiden. Das wäre das Faszinierendste, was ein Mensch überhaupt erleben könnte, Gott zu sehen. Der, der alles geschaffen hat. Und wenn ich wüsste, dass ich Gott irgendwo sehen könnte, ich würde dorthin springen. Ich würde das tun. Es könnte in unserem menschlichen Sein nichts Bedeutenderes geben, als den zu sehen, der uns geschaffen hat. Ihm zu begegnen. Und das wollten auch die Jünger. Es ist der Schrei des menschlichen Herzens. Gott, wir möchten dich sehen. Wenn du uns geschaffen hast, zeig dich uns. Wir wollen wissen, woher wir kommen. Gott hat das nicht überhört. Er kam selbst als Mensch in einer für uns fassbaren Weise in die Welt. Und so antwortet Jesus dem Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Philippus, wenn du den Vater sehen willst, das, was du dir wünschst, dann seh mich an. Mach dir Gedanken über mich, wer ich bin, über meinen Charakter, über mein Wesen. Dann siehst du den Vater. Ich bin das Ebenbild Gottes. Es gibt keine deutlichere Antwort. Wer wissen will, wie Gott ist, muss auf Jesus sehen. Deshalb sprechen Christen immer von Jesus. Wie grundlegend unterscheidet sich diese Botschaft von allen philosophischen Spekulationen über Gott, wer er sein könnte. In der Bibel sehen wir einen kurzen Prozess. Wer Gott sehen will, der muss Jesus ansehen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht, lesen wir im Hebräerbrief. Wenn wir von Gott sprechen, dann müssen wir von Jesus sprechen. Über Gott und die Welt kann man überall sprechen. Aber mit Jesus wird es konkreter. Und wir haben einen Orientierungspunkt, der uns gegeben ist in dieser Welt. Wenn wir uns an Gott orientieren wollen, dann dürfen, ja, wir müssen uns auf Jesus ausrichten. Ihn anschauen, überlegen, wer er ist, was er getan hat. Die Juden sagen zu Jesus, dass sie einen Vater haben und dass Gott ihr Vater sei. Und sie haben Jesus angeklagt. Und dann sagt ihnen Jesus, wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich lieben. Würdet ihr den Schöpfer wirklich kennen, dann würdet ihr verstehen, dass ich, der vor euch steht, das Abbild Gottes bin. Jesus ist der sichtbar gewordene Gott. Und Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, das Wörtchen vor. Wenn Sie irgendetwas in der Bibel unterstreichen oder einkreisen, kreisen Sie das Wörtchen vor ein, das ganz entscheidend, vor aller Schöpfung. Er kommt also von der Ewigkeit her, bevor die unsichtbare und sichtbare Welt überhaupt je geschaffen wurde, war Jesus schon. Jesus gehört nicht zu der Schöpfung hier. Vielmehr steht er der Schöpfung gegenüber. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Dadurch nimmt Jesus eine ausgesprochene Sonderstellung ein. Er ist nicht ein Teil der geschaffenen, sichtbaren, unsichtbaren Welt, sondern er ist der Schöpfer dieser Welt. Er war dabei, als die sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen wurde. Er ist Schöpfer. Und Erstgeborener ist mehr eine Bezeichnung des Ranges und seiner Stellung. Es gibt keinen Zweitgeborenen, zum Beispiel Adam, der dann der Zweitgeborene wäre und Jesus der Erstgeborene. Sondern Erstgeborener, das ist ein Titel. In der Bibel wird das oft, in jener Zeit wird das als ein Titel bezeichnet. Also er ist der Erstgeborene, er hat eine ausgesprochene Vorrangstellung und die ist dadurch gekennzeichnet, nicht, dass es einen Zweitgeborenen gäbe, sondern dass er vor aller Schöpfung ist. Bevor alles geschaffen wurde, war Jesus. Johannes beschreibt diesen Sachverhalt in einer ihm eigenen Weise. Er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also das Wort war bei Gott von allem Anfang an, damit meint er Jesus. Also Jesus steht der Schöpfung gegenüber und jetzt sehen wir noch eine Folie, wo ich versuche, etwas daran deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel, es ist nicht in allen Teilen schlüssig, aber ich habe versucht, ob man das irgendwie darstellen könnte. Also wenn wir jetzt hier das Aquarium sehen und das wäre jetzt der, der das Aquarium gebaut hat, so steht dieser Erbauer dieses Aquarium dem Aquarium gegenüber, ist nicht drin.
Und bei Gott müsste man jetzt noch hinzufügen, der hätte dann auch noch die Fische geschaffen.
Also Jesus steht dem, was geschaffen ist, gegenüber, genauso wie jeder Künstler. Wenn ein Künstler ein Bild malt, dann steht der Künstler dem Bild gegenüber. Oder wenn ein Uhrenmacher eine Uhr baut, dann ist er der Schöpfer, der Schaffer dieser Uhr, der steht der Uhr gegenüber, ist nicht in sie involviert. So wie das andere Religionen erklären, dass wir praktisch göttlich sind, dass alles göttlich ist, sondern Gott steht der Schöpfung klar gegenüber. Und jetzt heißt es im Johannes, das Wort wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Also, das Wort, das beim Vater war, wurde Mensch, wurde wirklicher Mensch. Das heißt, dieser Mann hier, und das Bild jetzt etwas zu übertragen, dieser Mann müsste jetzt ein Fisch werden und in dieses Aquarium springen. Er müsste seine Dimension verlassen, um jetzt zu sehen, wie es den Fischen in seinem Aquarium geht. Und um mit ihnen sprechen zu können. Und das hat Gott getan. Er hat seine Dimension verlassen und er ist in seine Schöpfung hineingekommen, als ein Geschöpf, das er erschaffen hat. Er steht der Schöpfung gegenüber. Mancher mag sich in Kolosse gefragt haben, sind die majestätischen Wesen und Mächte nicht äußerst wichtig für uns Menschen? Wir müssen verstehen, dass in Kolosse, überhaupt in der damaligen Welt, ein riesen religiöser Leben war. Das kann man gar nicht vergleichen mit uns hier. Bei uns gibt es religiöses Leben auf tiefstem Niveau in der Schweiz. Da muss man in andere Länder gehen, dann versteht man das. Das war ein religiöses Leben auf hohem Niveau. Absolut religiös, die ganze Gesellschaft. Da wurden Götter verehrt, da wurde geopfert. Da gab es Anbetungsstätten, da gab es Orakel, wo man hinging und die Götter befragte, ob man die Reise tun soll oder nicht. Das war ein pulsierend religiöses Leben. Und aus diesem Leben heraus sind die Kolosse gekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie jetzt Jesus nachfolgen, einen neuen Gott anerkannt haben, ja, was ist denn mit den Mächten und den Göttern, die wir vorher verehrt haben? Müssen wir denen nicht auch noch eine gewisse Ehrerbietung bringen? Und wer diese Götterwelt ein bisschen kennt aus der Antike, weiß, dass diese Götter eben nicht vor der Schöpfung gedacht sind, sondern dass sie voll involviert sind in das hinein. Das macht ja Jesus ganz besonders. Also muss man sie noch anbeten, diese anderen? Also nicht Jesus allein, sondern Jesus und die Engel? Da gibt es auch heute viele Heiligenkulte, wo Menschen denken, sie müssen das noch und das noch und das noch dazu tun. Oder wir hängen uns an Konfessionalismus. Wir denken, ich muss dieser Konfession angehören, nur dann funktioniert das irgendwie mit dem Christentum. Das ist alles nicht nötig, ist sogar unsinnig, denn Jesus ist vor allem gewesen, vor allen Göttern, vor allen Mächten, vor allen Herrschaften und Fürstentümen, vor allen Gewalten. Er ist vor allen Konfessionen gewesen. Er ist der Schöpfer. Und wenn ich mich entscheiden muss, wen möchte ich verehren, und wissen Sie, da müssen wir uns kein Geheimnis machen, wir verehren alle etwas. Alle. Sei es ein Idol, ein Star, an dem wir hochschauen, sei es Macht, die wir verherrlichen, seien es wir selber, die wir so hochstellen. Alle verehren wir etwas. Aber wenn ich mich entscheiden muss, wen möchte ich verehren? Möchte ich ein Idol verehren? Möchte ich einen Gott verehren, der irgendwie mal in der Menschheitsgeschichte entstanden ist? dann würde ich mich natürlich entschließen, den Urheber zu verehren, der alles geschaffen hat. Und das ist die Botschaft an die Gemeinde in Kolosse. Es ist ein Trost. Guckt, Leute, in Kolosse. Der Gott, den ihr verehrt, der steht über allem hoch erhaben. Und die Mächte, die ihr verehrt habt, die haben keine Kraft. Die sind alle von ihm geschaffen. Ihr könnt ohne Hemmungen nur Jesus verehren. Jesus, der alles geschaffen hat, durch ihn und zu ihm hin, zu ihm geschaffen zeigt, dass alles zu ihm hin weisen soll. Paulus lehrt das übrigens auch, die Römer, sagt, an den Werken, an der Schöpfung werden wir erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Oder? Genauso wie wenn ich an einem Auto erkenne, dass es da irgendwie einen Konstrukteur geben muss. Keiner kommt ja je auf die Idee, dass das Auto irgendwann mal aus dem Erdboden herausgewachsen ist. Da denkt jeder, das ist ein Konstrukteur. Oder wenn ich ein Bild ansehe, oder diese gemeißelten oder was das ist, da Dinge da, dann intuitiv ist mir klar, das hat jemand gemacht. Also an den Werken erkennen wir, dass ein Schöpfer da ist. Alles ist zu ihm hingeschaffen, alles trägt seine Handschrift. So wie man an bestimmten Kleidern, die sich in der Mode auskennen, ich gehöre nicht unbedingt zu den Favoriten da, aber die sich in der Mode auskennen, die können an einem Kleid ansehen, das muss der Modeschöpfer sein. Das ist sein Stil, sein Charakter, so drückt er sich aus. Und so trägt alles in dieser Welt die Handschrift Gottes, des Schöpfers. Von allen Geschöpfen, das Wichtigste ist aber der Mensch. Und nun dürfen wir das auf den Menschen, auf uns selbst anwenden, durch Jesus und zu Jesus hingeschaffen. Wie wichtig ist das für Mission und Evangelisation? Wenn wir Menschen zu Jesus rufen, dann rufen wir sie nicht zu einem Fremden. Wenn wir ihnen Jesus bezeugen, dann drängen wir ihnen nicht eine künstlich gemachte fremde Gestalt auf. Wir rufen sie zu dem, dem sie schon von der Schöpfung her und rechtens wegen gehören und bringen ihnen den, der als Ursprung und Ziel ihres Daseins schon längst ihre eigentliche Heimat ist. Wenn alles zu Jesus hingeschaffen ist, von ihm und zu ihm hin, sind alle Menschen auch von ihm und zu ihm hingeschaffen. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, dann rufen wir die Menschen zurück zum Ursprung, zu dem sie hingeschaffen sind. Da führen wir sie zurück zu ihrer wirklichen Bestimmung. Wir müssen gar kein schlechtes Gewissen haben. Das ist wichtig, auch wenn wir einladen für das nächste Sonntagsdate. Wir laden die Menschen ein, damit sie in Verbindung kommen mit dem Ursprung, mit ihrem Ursprung. Zu Jesus hin sind sie geschaffen und erst wenn sie mit Jesus verbunden sind, kommt ihr Leben in die wirkliche Entfaltung, kommt ihr Leben die wirkliche Bestimmung. Alles andere sind Ersatzhandlungen. Und er ist vor allem, das heißt, er steht über allem. Vielleicht in der Weise, wie Paulus dem Timotheus schreibt, er ist König aller Könige, Herr aller Herren. Es besteht aber auch alles in ihm, das heißt, wir leben alle aus seiner Kraft. Es ist er, der den Lauf der Welt, er ist der, der den Lauf der Welt aufrechterhält. So wie es im Hebräer heißt, er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Immer leben wir Menschen aus der Kraft Gottes, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wenn wir Geschöpfe Gottes sind, dann leben wir aus seiner Kraft. Er ist der Lebensspender, nicht nur des geistlichen Lebens, sondern auch unseres körperlichen Lebens. Er hat uns das Leben gespendet, weil wir geschaffen sind. Also wir leben alle aus der Kraft Gottes. Aber, und das ist das Problem, das wir haben, ich kann aus der Kraft Gottes gegen Gott leben. Aber ich lebe immer aus der Kraft Gottes. Ich will es vielleicht in einem etwas starken Bild sagen. Meine Kinder leben, weil wir sie gezeugt haben. Also meine Kinder leben, weil ich existiere. Wenn ich nicht existiere, gäbe es meine Kinder nicht. Also meine Kinder leben praktisch auch von mir. Und jetzt kann sich ein Kind von mir gegen mich stellen, kann mich sogar umbringen. Also es kann das, was es geschenkt hat durch meine Existenz, kann es missbrauchen und gegen mich verwenden. So können wir aus der Kraft Gottes gegen Gott leben. Ein schönes Beispiel in der Bibel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der seinem Vater sagt, gib mir dein Erbe heraus. Das war damals möglich, das war nicht unmöglich. Und der Vater gibt ihm das Erbe und jetzt zieht der Sohn weg und jetzt lebt er aus dem Kapital des Vaters gegen den Vater. Er verprasst, was er verprassen kann. Er betreibt Hurerei, alles, was dem Vater widerstrebt. Aus dem Kapital seines Vaters tut er das. Er lebt aus dem Potenzial des Vaters gegen ihn. Und so können Menschen aus der Kraft Gottes gegen Gott leben. Das ist unser Problem. Viel schöner ist es, wenn wir die Kraft, die uns Gott gibt und das Leben, das uns Gott schenkt, mit ihm leben. Das ist Gottes Wunsch. Dass wir zurückkehren, wie der verlorene Sohn zurückkommt und sagt, Vater, ich habe erkannt, dass ich gegen dich gelebt habe. Ich habe alles verprasst, ich habe mich versündigt. Lass mich einfach noch wie ein Knecht, einer deiner niedrigsten Knechte bei dir leben. Bei dir habe ich es immerhin noch besser, als ich es habe, wie ich mich hineinmanövriert habe in mein Leben. Und der Vater sagt, komm, du bist mein Sohn, wir machen ein großes Fest. Das ist Evangelium. Das ist das, was Gott uns sagen möchte, dass er uns zurückholen will, dass er uns in unsere Bestimmung hineinführen will, so wie der verlorene Sohn zurückgefunden hat. Und dass wir nicht aus seiner Kraft gegen ihn leben, aber wir leben alle aus der Kraft Gottes. Entweder für ihn oder gegen ihn. Und wer für ihn lebt und mit ihm, der hat ewiges Leben. Der kann sich freuen auf eine herrliche Zukunft. Der ist erlöst und gerettet. Und wer gegen ihn lebt, der wird dafür auch die Folgen tragen müssen. Ich fasse zusammen. Jesus und seine einzigartige Stellung. Zuerst machte Paulus deutlich den Kolossen, was Jesus getan hat. Er hat sie erlöst, von der Finsternis ins Licht versetzt. Und jetzt in diesen Versen, in diesen Sätzen will er ihnen zeigen, dass der das getan hat, eine außerordentliche Sonderstellung einnimmt. Unvergleichlich mit allen Göttergeschichten, die Kolosser kannten. Jesus ist absolut besonders. Er ist der Gott, der sichtbar wird. Er ist der vor allem ist, bevor alles geschaffen wurde. Er ist der Ursprung der Schöpfung, sei es die sichtbare oder die unsichtbare Welt. Und die Bibel macht da gar kein Geheimnis, sie kennt die unsichtbare Welt. Es gibt eine unsichtbare Welt. Aber auch die hat Jesus geschaffen. Und Jesus ist Ursprung und Ziel. Alles zielt auf ihn hin, alles läuft auf ihn zu. Und wenn wir Menschen zu Christus rufen, rufen wir sie praktisch zurück an ihre Wurzeln, in ihre Heimat. Dort gibt es wirklich Geborgenheit, im wahrsten Sinne vom Wort. Und Jesus, er ist der Lebensspender. Alle Menschen, die leben schlussendlich aus seiner Kraft, ob sie das wahrhaben möchten oder nicht. Es ist nicht eine Frage, ob ich etwas wahrhaben will oder nicht, ob es ist oder nicht. Ich kann sagen, draußen scheint die Sonne, wunderbar. Und der schönste Tag heute, das kann ich lang wahrhaben. Aber jeder, der von euch rausläuft, der sagt, der hat ja einen Knall. Wenn das Sonne ist, dann weiß er noch nicht, was Sonne ist. Es ist nicht entscheidend, was wir wahrhaben wollen oder nicht, sondern die Frage ist wahr und was ist nicht wahr? Und wir leben alle aus der Kraft Gottes. Jesus hat eine einzigartige Stellung. Er ist weder uns Menschen noch Engelwesen noch Göttern gleich. Die Kolosser sollen das wissen, dass Jesus der wahre Gott ist und nichts mit den damaligen Göttern der Welt gemeinsam haben. Ist dein Jesus so groß? Oder ist dein Jesus lediglich eine religiöse Gestalt in deinem Leben? Ist ja gut, der Mensch ist ja religiös, er braucht ja irgendetwas, jetzt habe ich halt Jesus. Ein anderer hat vielleicht etwas anderes. Die Hauptsache ist, man glaubt etwas. Oder ist dein Jesus so groß, so allmächtig? Eben der, der alles erschaffen hat. So groß, wie ihn uns Paulus vor Augen malt. Möge unser Leben und unsere Haltung das spiegeln, dass er der König aller Könige und er der Herr aller Herren ist. Jesus, er ist die wahre Majestät. Ihn können wir hemmungslos anbeten. Ihn können wir verehren. Und wenn ihr Idole habt in euren Häusern und so weiter, dann sagt euch doch, ich will Jesus ehren. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er hat alles geschaffen, auch mich. Und die ganze Energie von Verehrung und Lob und Preis will ich auf Jesus konzentrieren. Er ist der, der es verdient. Er ist die Majestät, König aller Könige und Herr aller Herren. Ich bete. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du uns so groß vor Augen geführt wirst, gerade durch das, was Paulus sagt. Und ich denke, das war eine verblüffende Botschaft, eine hilfreiche Botschaft in die damalige Welt hinein, die so voll Götter und Religionen war, dass hier deutlich wird, dass du eine ganz besondere Stellung hast, dass du vor der Schöpfung schon existiertest. Dass du der Urheber des Lebens bist und Spender des Lebens. Und es ist ein Geschenk, dass wir dich kennen. Und dass du dich offenbart hast, dass du in diese Welt gekommen bist, dass wir die Bibel haben, wo wir das nachlesen können. Und dass dein Heiliger Geist in unserem Leben wirkt. Danke, Herr. Und wir wollen dich anbeten als die Majestät, als Herr aller Herren und als König über allen Königen. Denn du bist der, der vor allem ist, bevor überhaupt etwas erschaffen wurde. Amen. Und ihr seid aber auch niemand, das ist jetzt halt ein gefühlsmäßig betonter Typ, oder? Das ist halt so. Klar gibt es verschiedene Typen, aber wir kennen doch eine Freude, eine herzliche Freude, wo etwas auch gefühlsmäßig in uns in Bewegung bringt. Und ich denke, es wird nicht immer so sein, aber ich denke, es soll Momente geben in unserem Leben, wo wir die Freude auch ausleben können und die Dankbarkeit, dass wir gerettet sind. Dass uns das wieder bewusst wird. Das ist ein riesen Geschenk. Etwas, das nur Gott mir hat geben können. Da habe ich Grund zum Gumpen und Juchzen und durch den Wald rennen und sagen, danke, 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 Herr, was du mir da geschenkt hast. Überstrahlt alles, was die Welt überhaupt mir jemals könnte bieten. Mit Freude sagen, Dank. Paulus macht das in eine ganz interessante Abfolge. Er begründet es. Was ist denn passiert? Ihr seid versetzt worden ins Reich vom Licht. Und noch an der Seite noch, ja, wie ist das passiert? Durch das, dass euch eure Sünden vergeben sind. Also ihr habt allen Grund, mit Freude zu danken. Ich bete mit uns. Ja, Vater, manchmal ist es uns so selbstverständlich, dass wir gerettet sind. Wir sagen es immer, wir hören es immer. Und trotzdem kann das Wissen auch abflachen, zu einer Selbstverständlichkeit werden. Es kann sich so integrieren in eine nüchterne Tatsache. Aber der Paulus fordert die Gemeinde in Kolosse und ich denke auch uns auf, mit Freude zu danken für das, was du tun hast. Er will damit deutlich machen, dass wir uns wirklich bewusst sind, immer wieder, was für ein grossartiges Geschenk du uns gemacht hast. Etwas, wo alles überbietet, was uns je in der Welt könnte begegnen und Freude bereiten. Und so wollen wir auch lernen, als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben, mit Freude dir zu danken, dass du uns Zünder vergeben hast und uns versetzt hast ins Reich von deinem Licht. Du hast uns befähigt, dass wir Erben sind. Du hast uns befähigt zum ewigen Leben. Es ist dein Werk und dein Handeln in unserem Leben. Wir beten dich an. Amen.